Einen eindrücklichen Lebenslauf hat unser Bibelarbeiter vorzuweisen. Da wurde nicht der Bock zum Gärtner gemacht, sondern der Gärtner zum Missionsdirektor. Okay, dazwischen hat er am theologischen Seminar in Bad Liebenzell studiert und war Missionar in Papua-Neuguinea. Dort hat er auch Mut bewiesen. Damals war es so üblich, dass die Männer vor den Frauen ausgesandt wurden, um dort erstmal ein Haus bauen zu müssen. Für so ein Haus braucht man manches Baumaterial. Und wenn es dort nichts gibt, dann muss man eben gegebenenfalls selber Hand anlegen. Und da hat der Detlef Krause 60 Meter Wasserleitung aus 1,50 Meter Tiefe ausgegraben und sich daraus statische Stützen für sein Haus gebaut. Ihr seht, Mut gehört in der Mission irgendwo dazu, Improvisationskunst auch. Wir sind gespannt, was er jetzt seit 7 Jahren Direktor der Liebenzeller Mission uns heute für eine mutmachende Bibelarbeit halten wird. Darf ich dich bitten?
Es war vor allen Dingen schweißtreibend. Und ich war nicht der Einzige, der gebuddelt hat. Ein paar Kollegen haben mich nicht alleine gelassen. Immer morgens um 6, wenn es bei 35 Grad im Schatten noch ein bisschen kühler ist, haben wir gebuddelt, bis das Ding draußen war. Wir haben dort als Familie gelebt in Neuguinea. Wir haben damals 3 Jungs gehabt, inzwischen 4. Und unser 3-Jähriger, der liebte die Ninja Turtles. Ich weiß nicht, kennt ihr noch jemand? Die Ninja Turtles, damals die Comicfiguren. Er war in die absolut Fanat. Und eines Tages sah ich ihn am Tisch sitzen, mit einem Bleistift oder Buntstift in der Hand, etwas verkrampft gehalten und war da also sehr konzentriert bei der Sache. Er war fertig, kam zu mir und hat mir sein Kunstwerk präsentiert. So auf den ersten Blick ähnelte das mehr einem Pfannkuchen mit 4 Bratwürstchen und einem Ei als einer Schildkröte. Und mir lag schon mal wieder so ein lockerer Spruch auf den Lippen. Da müssen meine Söhne manchmal etwas leiden, ich inzwischen auch, ich kriege das zurück. Und ich wollte so fast sagen, na, das Mittagessen von gestern hast du ja gut hingekriegt. Aber ich konnte mich ja noch gut bremsen, weil ich gedacht habe, hey, für einen 3-Jährigen sieht das echt klasse aus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, das hast du echt super hingekriegt. Kriege ich das? Wenn ich geahnt hätte, was diese anerkennenden Worte auslösten, wäre ich vielleicht etwas zurückhaltender gewesen. Der Typ, beflügelt durch diese Anerkennung, der hat jedes Stückchen Papier, das er in die Hand gekriegt hat, mit Turteln bemalt. Wenn wir fürs Telefongespräch einen Zettel suchen, da war garantiert eine Turtle drauf. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Ich habe gemerkt, je mehr Schildkröten der malt, umso besser werden die Dinger. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Mut verleiht Flügel. Anerkennung und Lob machen Mut. Sie beflügeln Menschen, vorwärts zu gehen, Dinge anzupacken, Neues zu wagen und eben sich auch zu verbessern oder Potenzial, das in ihnen steckt, überhaupt erstmal freizulegen. Es ist nicht unerheblich, wie wir mit anderen Menschen reden und wie wir mit ihnen umgehen. So wie andere auf uns ihre Wirkung haben, so haben wir Wirkung auf andere. Es gibt auch entmutigte Menschen, die wagen nichts, die verkriechen sich, haben ständig Angst zu versagen und sind mehr mit ihren Grenzen als mit ihren Möglichkeiten beschäftigt. Ich vergesse die junge Frau nicht, die vor vielen Jahren zu meinem Jugendkreis gehörte damals. Sie hatte nur wenige Freundschaften, ging eigentlich relativ selten unter Menschen und die hat in manchen Situationen richtig abgefahren reagiert. Eine Szene, ich wollte ein Erinnerungsfoto von dem Jugendkreis machen. Ich hatte jetzt nicht ein Teleobjektiv drauf, so 0,5 Meter, und habe sie anvisiert, sondern da saßen viele Jugendliche am Tisch. Ich mache das Bild und plötzlich flogen mir einige Liederbücher in den Kopf. Die Frau war auf 190, dass ich es gewagt hatte, von ihr ein Foto zu machen. Ich hatte später dann mal mit ihr ein Gespräch und dann hat sie etwas erzählt, das hat mich sehr berührt. Sie wuchs mit einer unwesentlich jüngeren Schwester auf und wurde von ihren Eltern und auch von den Verwandten, die im Haus mitlebten, immer mit dieser Schwester verglichen. Und dabei kam sie grundsätzlich schlecht weg. Sie war der Dreck. Ihr hat man gesagt, du bist doof. Als kleines Kind schon. Immer wieder, du bist doof. Und man hat ihr immer wieder gesagt, du bist hässlich. Deine Schwester sieht klasse aus, aber du bist hässlich. Und die war von sich überzeugt, ich bin doof und ich bin hässlich. Als erwachsener Mensch. Die war nicht doof. Die hatten einen herausfordernden Beruf gewählt, war gut und erfolgreich und anerkannt in dem Beruf. Und trotzdem war sie innerlich überzeugt, ich bin doof. Die sah überhaupt nicht schlecht aus. Die sah gut aus. Und die hat sich auch geschmackvoll gekleidet. Aber sie war von sich überzeugt, ich bin hässlich. Und sie hat eigentlich weit unter dem Potenzial gelebt, das in ihr steckte. Diese beiden Storys, die sind mir eingefallen zum Thema Mut. Es macht etwas mit uns, wie Leute auf uns eingehen, mit uns reden und wie wir es mit anderen tun. Ätzende Kritik stutzt anderen die Flügel. Und Mut verleiht Flügel. Und wer Mut hat, der kann seine Grenzen erweitern. Der hält nicht nur den Status quo, sondern der geht auch weiter. In den Sprüchen steht mal drin, ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Also wenn du fröhlich pfeifend und zuversichtlich an deine Aufgaben rangehst und durchs Leben gehst, ist doch klasse, oder? Wie können wir andere ermutigen und selbst Mut machen? Anderen quasi Wind unter die Flügel blasen, dass sie abheben. Ich habe einen kurzen Text aus dem zweiten Brief des Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 5. Da schreibt Paulus, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Ich weiß nicht, was der Text jetzt gerade mit dir macht. Es könnte sein, dass mancher denkt, hat er das Thema verfehlt, hat er einen falschen Text rausgesucht. Denn hier steht ja erstmal als eine Erinnerung, ermahnt euch untereinander. So hat Luther das Wort Parakaleo übersetzt. Und bei Ermahnung, da steht uns die Mahnung immer vor Augen, die wir immer pünktlich ins Haus geliefert bekommen. Der erhobene Zeigefinger. Und das wirkt nicht sehr ermutigend, eher restriktiv. Dass das Paulus nicht so gemeint hat, meine ich, das kann man auch daran sehen, dass in anderen Übersetzungen dieses Wort ganz anders übersetzt wird. Wer einmal denselben Vers im Englischen liest, der liest dort, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Encourage one another. Dieses Wort kann eben auch als ermutigen übersetzt werden. Der Heilige Geist ist der Paraklet, der Tröster. Und Paulus schreibt an Timotheus, der offensichtlich nicht einer der Draufgängertypen war, eher ein introvertierter, schüchterner Mensch. Und dann schreibt Paulus ihm, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gottes Geist ist ein Mutmacher, kein Miesmacher. Er ermutigt uns, Gott zu vertrauen und Gott auch etwas zuzutrauen. Und weil Gott uns seinen Geist gegeben hat, darum sollen wir uns gegenseitig ermutigen und nicht entmutigen. Wir sollen andere aufbauen und nicht niedermachen. Und das ist mal so ein Grundprinzip, das überhaupt erstmal in unseren Kopf rein muss. weil wir Deutsche oft als die Miesmacher gesehen werden, als die, die immer das Negative sehen. Ich habe das mal als ein Bild verwendet. Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Amerikaner? Wenn ein Kind ein Bild malt von einem Pferd und da fehlt der rechte Vorderhuf, was sagt der Deutsche? Super gemacht, aber da fehlt der rechte Vorderhuf. Was sagt der Amerikaner? Mein lieber Mann, die drei Beine hast du aber gut getroffen. Wir haben eine gewisse Brille auf, wie wir mit anderen Menschen reden, wie wir auf sie eingehen. Und es muss mal grundsätzlich bei uns rein, dass Gott möchte, dass wir so reden und uns so verhalten, so auf andere Menschen eingehen, dass sie Mut kriegen, im Leben Dinge anzupacken, vorwärts zu gehen, sich nicht immer nur von Ängsten dirigieren lassen. Gott will, dass durch dich andere Aufwind kriegen, dass ihnen Flügel wachsen. In diesem Zusammenhang auch mit dem Text, wie können wir anderen Mut machen? 5 Gedanken schafft das, glaube ich. Der erste: Wir können andere nur in dem Maße ermutigen, in dem wir selber ermutigt sind. Eine Szene aus einem Kinderheim. Es war ein kinderloses Ehepaar, die wollten ein Kind adoptieren. Und vom städtischen Kinderheim wurde ihnen so ein 8-jähriger Junge zugeschickt, sozusagen auf Probe, ob der auch passt. Die hatten alle Register gezogen, um es dem Kind angenehm zu machen. Schönes Zimmer gerichtet, Spielzeug aufgestellt, Essen, alles vom Feinsten auf dem Tisch. Und am Sonntag war das Picknick dran. Richtig gut bürgerliches Picknick, damals noch alte Zeiten, so 60er, 70er Jahre. Am Fluss, auf der Wiese, Muttern hat die Decke ausgebreitet, da standen die Tassen und der Kuchen. Vater hat geholfen, dass das auch klappt und nichts umkippt. Und der hatte am Samstag sein Auto geputzt, poliert. Der glänzte wie eine Speckschwarte dort in der Sonne. Und plötzlich sind dem Vater fast die Herzklappen stehen geblieben. Der sieht den Jungen, wie der Hände voll nimmt mit Sand, auf die blank polierte Motorhaube schmeißt und rührt. Das war jetzt nicht das, was er erwartet hatte von diesem Tag. Der war fertig. Der hatte alles ertragen von dem Kind, aber an sein heiliges Auto so ranzugehen, das war Ende. Die haben den Kerle sofort eingepackt und nichts mehr, zurück ins Kinderheim. Und dann hat die Sozialpädagogin versucht, diesen Ehepaar zu erklären, was da abgelaufen ist. Sie haben gesagt, nehmen Sie mal das nicht nur als reine Bösartigkeit bei diesem Jungen. Versuchen Sie mal zu verstehen, wie oft dieses Kind im Leben schon enttäuscht worden ist. Und versuchen Sie es mal so zu verstehen, dieser Junge hat so gehandelt, weil er mal testen wollte, was er ihnen eigentlich überhaupt wert ist. Der hat nichts bekommen an Liebe, an Geborgenheit. Und das hat bei ihm zu diesen Handlungen geführt, so komisch zu reagieren, weil er nie etwas selber bekommen hat. Wir in Norddeutschland haben immer gesagt, wenn man kein Geld hatte, einem nackten Mann kannst du nicht in die Tasche fassen. Was ich selber nicht habe, kann ich jemandem anders nicht geben. Das gilt nicht nur für die Kohle und für andere materielle Dinge, sondern eben auch für das, was in uns steckt als Menschen. Das gilt auch für Lob und Anerkennung und für Mut. Es kann sein, dass du aus einem Umfeld kommst, da wurde mit Lob gespart. Schwäbische ist dafür bekannt, ne? So. Wenn das Essen super war, was sagt man? Karslasse. Ne? So. Oder vielleicht waren deine Eltern überängstlich und überbesorgt. Die haben immer so die Hand über dir gehalten, immer aufgepasst, dass du ja nicht irgendwie zu Schaden kommst. Ist auch nicht sehr gesund. Vielleicht hast du auch wenig Liebe und Geborgenheit erhalten. Kann auch sein. Unsere Erfahrungen machen etwas mit uns. Und das muss man erstmal verstehen. Auch wenn man anderen Mut machen möchte, muss man manchmal selber wissen, wie man selber tickt. Und es gibt manche Erfahrungen im Leben, die gehen auch so tief, da hat man auch allen Grund, dass man keinen Mut mehr hat. Ich habe das einmal sehr intensiv erlebt, als ich einen Bergunfall hatte in Peru, bin fast ums Leben gekommen. Und ich bin vorher Motocross gefahren mit Motorrad. Ich bin über Stock und Stein gefahren, habe mir nie einen Gedanken gemacht, dass das gefährlich sein könnte. Nach diesem Unfall habe ich plötzlich Angst gekriegt beim Motorradfahren. Dann habe ich plötzlich gemerkt, da hat sich eine Erfahrung bei mir eingefressen, die hat was mit mir gemacht. Und die kann ich nicht einfach nur beiseite schieben und so tun, als hätte ich die nie gemacht. Man kann das erstmal nicht so beiseite schieben. Und das ist auch notwendig, dass man an der Stelle erkennt, wer bin ich eigentlich selber, wie bin ich gestrickt, kann ich vielleicht in gewissen Grenzen auch verstehen, warum ich so geworden bin. Und vielleicht muss ich dann manchmal auch mit dem zufrieden sein, wie ich bin, weil sich das nicht mehr ändern lässt. Das Problem ist nur, dass die Gefahr besteht, dass du dich mehr von deinen Ängsten und Ängstlichkeiten im Leben bestimmen lässt, als von verlockenden Möglichkeiten. Und du lebst in einem Käfig, in dem du eigentlich nicht leben solltest. Vielleicht bist du auch schon so oft auf der Nase gelandet, dass du sagst, so naiv bin ich nicht mehr, dass ich singe. I believe I can fly. Du weißt, runter kommen sie alle. Es gibt eine Wahrheit beim Thema Ermutigung. Du kannst andere nur in dem Maße ermutigen, in dem du selber ermutigt bist. Du kannst nur das geben, weitergeben, was du selber hast. Du kannst nur das entzünden, was in dir selber brennt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht unbedingt ein mutiger Mensch. Hey, als ich zum ersten Mal dort in Neuguinea im Haus lag und da in dem Busch hat es viele Insekten, riesen Kakerlaken, solche Teile, die laufen dann nachts durch die Gegend. Meine Frau hat mal einen ins Ohr gekriegt, die hat sich da verstecken wollen, war ein richtiger Kruscht, das Ding wieder rauszukriegen im Krankenhaus. Oder als ich in Peru im Busch war, haben Kollegen besucht und er nachts dunkel und ich habe gesagt, wo ist dein Klo? Er hat gesagt, was heißt hier Klo? Das ist ganz groß da draußen, viele Bäume. Ich habe gedacht, der hat einen Schatten. Ich kann dir sagen, so schnell habe ich in meinem ganzen Leben die Hose nicht wieder runter und rauf gekriegt. Da habe ich Schwings, da habe ich Ängste gekriegt. Und ich könnte viele Szenarien erzählen, wo ich selber Angst bekommen habe. Und ich nicht der mutige Typ bin, auch in Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt gute Nachricht. Keiner von uns muss bei dem stehen bleiben, wo er sich gerade befindet. Deine Lebensgeschichte und deine Prägung haben nicht das letzte Wort in deinem Leben. Bevor Paulus die Thessalonicher und uns auffordert, andere zu ermutigen, weist er in den Versen darauf hin, was die Grundlage dafür ist, dass wir andere ermutigen und aufbauen können. Er sagt, darum. Und das Wort darum weist er nach hinten. Warum denn? Und er spricht über das, was unseren Tank, unseren emotionalen Tank und der Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit, was den füllt. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Du musst das erstmal wissen, auf deinem Leben liegt eine Bestimmung. Und zwar eine gute Bestimmung. Auf deinem Leben liegt die Ewigkeit. Du bist für die Ewigkeit bestimmt. Gott steht nicht mit irgendwie halbwegs geballter Faust da und wartet, bis du was falsch machst. Überhaupt nicht. Gott ist dein liebender Vater. Du bist nicht nur dir selber und deinem Schicksal ausgeliefert. Und deine Erfahrungen, die du gemacht hast, haben nicht das letzte Wort in deinem Leben. Deine Genetik ist nicht der alles bestimmende Faktor für deine zukünftige Entwicklung. So sehr man diese Dinge auch bedenken muss und realistisch sein muss, sie sind nicht das Letzte. Man muss selber davon existenziell ergriffen sein, wie sehr jeder von uns von Gott geliebt ist. Paulus schreibt an die Römer, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie sollte er dir mit ihm nicht alles schenken? Oder Gott sagt einmal durch den Propheten Jeremia, ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Überleg dir das mal, du bist ein von Gott gewollter Mensch, egal wie deine Lebensgeschichte aussah. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Und Gott weiß genau, wie du tickst. Gebranntes Kind scheut Feuer, ja, das weiß Gott auch. Der weiß, warum du so übersensibel reagierst oder warum du die Hosen voll hast, wo andere noch lustig weitermachen. Gott weiß das. Wenn die Liebe Gottes für dich nicht nur dogmatische Wahrheit ist, man kann ja manches über den Glauben wissen und das verteilt man als Richtigkeit, weil man so gelernt hat und weil es so sein muss. Sondern wenn uns das ergriffen hat, dass ich für mich weiß, wenn ich alleine bin, Gott ist mein Vater und er liebt mich. Und ich habe bei ihm ein offenes Ohr. Der versteht mich in die tiefsten Tiefen hinein, besser als ich mich selber verstehe. Der guckt in mein Unterbewusstsein hinein. Ihm muss ich nicht lange Erklärungen geben, warum ich so bin, wie ich bin. Ich kann es ihm sagen, aber er versteht es viel besser als ich. Und Gott ist mein Vater, der mich begabt. Er hat mir in meine Wiege viele Talente hineingelegt. Durch seinen Geist hat er mir Begabungen zugedacht, auch wenn ich sie selber noch gar nicht so sehe. Und Gott ist einer, der mich nicht gängelt, sondern der mir etwas zutraut, manchmal auch zumutet, aber der mich teilhaben lässt an der Gestaltung meines Lebens, dass ich mein Leben gestalten darf, als ein Kind eines guten Vaters. Ja, der auch etwas zumutet und herausfordert, aber dich nicht allein lässt. Und es ist dieser Gott, der das Wort spricht, das du brauchst, um im Leben mutig voranzugehen. Bei ihm kannst du deine Ängste ventilieren und er ist der feste Halt, an dem du dich festhalten kannst, wenn du anscheinend ins Nichts greifst. Wer von Jesus Christus im Alltag ermutigt wird, in den kleinen Situationen, in den schwierigen Sachen, der kann auch andere ermutigen. Und Mut haben heißt nicht die Abwesenheit von Zweifeln und Ängsten. Damit muss man mal aufräumen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wie viel Ängste und Zweifel habe ich im Leben schon gehabt? Ich weiß noch, wenn ich in Neuguinea einmal eine Reise machen sollte, stand im Kalender. Und wir haben eigentlich in Neuguinea auf einer relativ sicheren Insel gearbeitet. Aber die Kriminalität in Neuguinea ist erschreckend. Frauen werden dort vergewaltigt und die machen auch nicht mehr Halt vor Missionarinnen. Da habe ich auch Schiss gehabt. Jetzt gehe ich von zu Hause weg. Was, wenn was mit meiner Frau passiert? Dann fängt das im Kopf an rumzugehen. Wie gehe ich damit um? Oder ich weiß noch, als man mich von Liebenzell aus als Missionsdirektor berufen hat, da hatte ich die Hosen voll. Ich konnte eine Nacht lang nicht schlafen. Ich habe Angst gehabt davor. Ich habe gesagt, das geht nicht, das geht in die Hose. Angst zu versagen. Blamiert zu sein. Plötzlich blamiert dazustehen. Oder ich denke noch an die Szene, als es darum ging, dass unser Ältester ins Internat musste. Und ich selber habe 6 bis 7 Jahre Kinderheimerfahrung hinter mir. Und ich habe gedacht, das mute ich keinem meiner Kinder jemals zu. Und ich hatte Angst davor. Was mache ich jetzt? Wie entscheide ich mich? Packe ich die Koffer, gehe nach Hause? Das war's jetzt? Mute ich das meinem Sohn zu? Wie gehe ich damit um? Und es war und ist bis heute immer wieder das Reden Gottes in mein Leben und auch das Wissen, dass er dabei ist. Dass er meine Ängste kennt und meine Zweifel, meine Grenzen und dass ich mich ihm anvertrauen kann mit meinen Wünschen und Vorstellungen, aber dass ich mich deshalb auch nicht in meinem Leben von meinen Ängsten bestimmen lassen muss. Angst, fand ich eine tolle Aussage, ist ein ganz schlechter Ratgeber. Du setzt dir deine Grenzen selber durch Angst. Es waren Menschen, die mir geholfen haben, meinen Blick nicht immer nur auf mich zu heften und meine Möglichkeiten, sondern von mir mal wegzuschauen und auf Gott zu sehen und zu verstehen, die Grundlage für ein mutiges Leben ist nicht bei mir die Abwesenheit von Angst oder von Zweifeln, sondern es ist diese Verbindung zum lebendigen Gott, dieses ständige Gespräch, die Möglichkeit, sein Herz auszuschütten, ihm die Sachen zu sagen, bei ihm den Druck abzulassen, ihn um Hilfe zu bitten. Und wo Gott plötzlich das entscheidende Wort spricht, wo er Dinge fügt und wo ich plötzlich merke, es geht doch. Aber nicht, weil das in mir als eine Qualität lebt, sondern weil es mir gegeben ist. Und wenn du über Mut sprichst, dann geht es in erster Linie um deine Beziehung zu Jesus, um deine gelebte Beziehung zu Jesus. Dann geht es um ein Verstehen dessen, wie Gott dich sieht und liebt und wie du von ihm gehalten bist in seiner Hand, um die Geborgenheit bei ihm. Gott legt das in dich hinein, was du dann weitergeben kannst. Nicht als Qualität, die in dir lebt. Manchmal, wenn wir den starken Mann markieren und meinen, wir müssten den Macho raushängen, das wirkt auf andere Leute nur abschreckend, einschüchternd, kriege ich nie hin. Aber wenn wir sie auf Christus hinweisen, der das Unmögliche in uns schaffen kann, dann haben sie eine andere Quelle als unsere Darstellungssucht. Was er dir gibt, das kannst du an andere weitergeben. Das Zweite, wir ermutigen andere, wenn wir ihnen sagen, was wir an ihnen schätzen. Ich habe diese Story gelesen, es war in den USA, da hat eine Lehrerin einmal ihre Schüler gebeten, die Namen aller anderen Schüler in der Klasse auf ein Blatt Papier zu schreiben und dann daneben etwas Platz zu lassen, neben dem Namen, und sich dann mal zu überlegen, anonym mal aufzuschreiben, was das Netteste wäre, dass sie über jeden ihrer Klassenkameraden sagen könnten. Und das sollten sie dann eben genau neben den Namen schreiben. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die fertig waren. Die hat dann die Zettel eingesammelt, mitgenommen, hat die ganze Liste ausgewertet und hat praktisch von allen Schülern die positiven Bemerkungen hinter jeden Namen geschrieben. Und dann hat sie diese Zettel verteilt. Und dann hat sie gesehen, wie in der Klasse ein Lächeln über die Lippen der Schüler ging. Und sie hat gehört, wie manche gesagt haben, wirklich, wusste gar nicht, dass irgendjemand mich so sieht und dass ich jemandem etwas bedeute, dass er das positiv empfindet. Die Geschichte geht noch weiter, aber ich kapp sie hier mal ab. Aber ich finde, das ist eine super Übung. Wenn wir manchmal wüssten, wie sehr jeder von uns auch von Leuten in seinem Umfeld mitgeschätzt ist. Wir wissen es nicht, weil wir es einander nicht sagen. Ich würde euch ermutigen, Menschen, die in eurem Umfeld leben, ihnen zu spiegeln, was sie gut können und was du an ihnen schätzt. Sag das mal. Wir nehmen so viele Dinge als selbstverständlich hin. Man meint immer nur, man ist berufen, etwas zu sagen, wenn es schiefgelaufen ist. Nein, wir sind auch dazu berufen, Dinge mal zu sagen, wenn sie wirklich gut laufen und wenn sie nicht selbstverständlich sind. Jeder von uns braucht diese Art von Feedback, denn wir werden durch Anerkennung, Lob und auch Dank ermutigt. Es geht nicht darum zu schleimen. Mir gehen Schleime auf den Senkel. Ich kann so Typen nicht brauchen. Und ich weiß noch, als ich mir ganz bewusst in meinem Leben, als ich das mal entdeckt habe, gesagt habe, ich will mich darin üben, Leuten zu danken und ihnen etwas Positives über sie zu sagen, was mir auffällt. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang immer innerlich mit mir gekämpft habe. Ich will ja nicht schleimen. Wie kommt das rüber? Was denkt er über mich? Aber ich habe das für mich zu einer Übung gemacht und zu einem Gebet und habe gesagt, das soll für mich ein Lebensstil werden. Ich will Menschen gerne sagen, was ich gut an ihnen finde und was mir auffällt. Weil ich selber gemerkt habe, das macht Mut. Das hilft einem Menschen zu sagen, da mache ich weiter. Das ist wie so ein Turbo, den man nochmal bei einem Menschen reinlässt. Wir ermutigen andere, wenn wir ihnen sagen, was wir an ihnen schätzen. Wir ermutigen andere durch unser eigenes Beispiel. Wie würdest du reagieren, wenn ein guter Freund von dir eine dir unbekannte, in eine unbekannte Frucht beißt und du siehst, wie den tiefster Ekel erfasst, und dann reicht er dir die Frucht rüber und sagt, probier mal. Ich vermute einfach mal, du würdest sagen, verarschen kann ich mich selber. Nee, danke. Also wenn dem schon der Ekel auf dem Gesicht geschrieben steht, ja, ich bin nicht denn blöd, dass ich da reinbeiß. Jetzt übertrag das mal auf dein Leben. Unser Leben spricht oft eine deutlichere Sprache als unsere Worte. Du kannst noch so gut über Mut reden, wenn du selber nicht mutig und ermutigt lebst, nimmt dir deine tollen Reden keiner ab. Ein Ehepaar, das sich laufend zofft, sich um Kompetenzen in die Haare kriegt, für die Harmonie und Romantik Fremdworte sind, die werden niemanden ermutigen, die Lebensform Ehe zu wählen, so sehr sie auch von der dogmatischen Notwendigkeit der Ehe reden. Da wird jeder sagen, nee, danke, das nicht. Wer immer darauf bedacht ist, allen Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen, immer bequem und abgefedert zu leben, der sollte nicht zu laut von Hingabe und Opfer reden. Bisschen schwierig. Unser Leben hat Beispielfunktionen. Und das ist echt nicht einfach. Ich habe das mal mit Gott so abgemacht, aber ich muss das immer wieder tun, weil ich in mir selber diese Trägheit merke und die Bequemlichkeit. Immer wieder Gott den Blankoscheck zu unterschreiben und sagen, ich bin bereit, das zu machen, was du willst, auch wenn es unbequem ist. Man hat damals vor Jahren mir einen Posten angeboten in einer Großstadt. Ich habe echt gedacht, ich will überall hin, nur nicht da. Und ich habe dann aber dem Mann, der mich gefragt hat, gesagt, okay, ist nicht mein Traumumfeld. Wenn Gott das will, mache ich es. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich damit klarkomme, aber schauen wir mal. Da hat man Angst. Aber dann auch persönlich zu sagen, ich lebe das, was ich rede, und ich traue Gott zu, dass er es recht macht. Ich will nicht davon reden und dann erwarten, dass andere es tun und ich selber will es nicht tun. Das vierte, wir ermutigen andere, wenn wir Vertrauen in sie investieren. Es gibt eine Autofahrt unter anderen, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Mein Freund und ich, wir hatten Führerschein gemacht, Führerschein 3 und 1, Motorrad und Auto. Motorrad war wichtiger, aber Auto hat man mitgenommen. Und wir kamen zu Hause an. Und sein Vater war so ein Versicherungsfuzzi, so höhere Riegel, fettes Auto. Wir kommen bei ihm an, der Vater kommt raus, sagt, hey, darfst du mal mit meinem Auto fahren? Also wir rein ins Auto, zu dritt, ich saß hinten zum Glück. Mein Freund ans Lenkrad, Vater daneben. Erstmal gab es eine mehrstündige Einweisung in dieses Auto. Leicht übertrieben. Vater hat mal deutlich gesagt, wo der Blinker sitzt, wo das Lenkrad ist und die Bremse und so. Nur um sicher zu gehen, dass er das auch weiß. Dann ging die Fahrt los. Der Vater war ein nervöses Hemd. Der hat da rumgezappelt. Und hat dem jedes Mal gesagt, was er machen soll. Jetzt blinken, blinken. Und dann hat er nicht schnell genug geblinkt. Dann griff der rüber ins Lenkrad, mal schnell einen Blinker runter. Oh, wow, 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 wow. Das war mir peinlich. Ich saß da hinten. Zu Hause angekommen, stieg mein Freund aus, hat den Schlüssel so in der Hand gehalten, hat seinem Vater hingehalten und gesagt, also eins will ich dir mal sagen, das war meine letzte Autofahrt mit dir. Ich habe den gut verstehen können. Der Vater hatte seinem Sohn nicht zugetraut, dass er ohne seine Ratschläge und Hilfe Auto fahren könnte. Und es gibt nichts Schlimmeres und Entmutigenderes als fehlendes Vertrauen und Zutrauen. Wir ermutigen andere, wenn wir eben ihnen einfach zutrauen, dass sie etwas tun können. Wenn wir sie machen lassen. Wenn wir ihnen zugestehen, eben nicht perfekt sein zu müssen. Wenn sie Fehler machen dürfen und wiederholen. Ich bin Hobbykoch. Jetzt kein besonderer. Also man kann es essen. So ist noch keiner dran gestorben. Warum bin ich überhaupt mal auf den Gedanken gekommen zu kochen? Es lag an meiner Mutter, an meiner Pflegemutter. Ich habe in der Küche helfen müssen, das mussten wir alle. Aber ich habe dann auch gerne mitgemacht beim Kochen. Und dann hat die mir zum Beispiel den Salat gegeben, den musste ich von Anfang bis Ende machen, mit Soße. Oder den Nachtisch oder das Fleisch. Sie hat mir dann schon gesagt, was man so macht, im Allgemeinen gezeigt, aber dann durfte ich machen. Also unsere Familie und Gäste mussten es erleiden, die mussten damit leben. Aber sie ging das Risiko ein, hat mir das zugetraut, okay, der macht das. Und das hat mir einen Freiraum gegeben, an etwas Spaß zu gewinnen, als Entspannung, und es auch dann zu lernen und auch zu können. Wir ermutigen andere, wenn wir Vertrauen in sie investieren. Vertrau mal anderen. Lass los. Lass sie machen und lass sie Fehler machen. Nicht gleich kritisieren. Manche Fehler sieht man selber auch. Lass sie es nochmal machen und nochmal machen. Man kann konstruktiv auch über Dinge reden, über Verbesserungen. Aber Vertrauen zu investieren. Und das Letzte, wir ermutigen andere, wenn wir sie anfeuern. Wisst ihr, was ein Ironman ist? Ironman ist eine sportliche Disziplin. Ein Freund von mir hat den gemacht. 2 Jahre lang trainiert. Von 1500 ist er 150. geworden. Nicht schlecht. Ein Ironman, die müssen, glaube ich, 3,8 Kilometer schwimmen. Nicht als U-Boot, sondern so. Anschließend, nicht nach 3 Tagen Pause, 180 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Und nach diesen 180 Kilometern laufen sie sich locker aus auf dem Marathon. Das alles in einer Reihe. Es geht ein paar Stunden. Weiß nicht, 7 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden, keine Ahnung. Es ist hardcore, ne? Würde ich niemandem empfehlen, ich würde es nie machen. Ich glaube, bei der ersten Disziplin würden sie mich wahrscheinlich schon ins Krankenhaus einliefern. Aber jetzt überlegt euch mal, wenn jetzt ein Sportler, jetzt kommt da einer, der hat schon das Schwimmen hinter sich, hat sich schon wieder trocken gelaufen, hat den Marathon so 30 Kilometer hinter sich und plötzlich merkst du, der fängt an zu schwächeln. Irgendwie klappern die Kniescheiben oder so. Du siehst, läuft nicht mehr so gerade. Was macht das Publikum? Sagen die, ma, du arme Schwein, mach doch mal eine Pause. Komm, kriegst eine Cola. Ruh dich ein bisschen aus, komm, ich habe einen Sessel da. Macht das einer? Nix da. Das Publikum feuert die Leute an, sagt, hey, leg noch eine Kohle drauf. Halt durch. Behalt das Ziel im Auge, geh durch, voran. Da kommt die Laola-Welle und alles. Wir brauchen das manchmal im Leben auch. Wir brauchen auf der einen Seite immer wieder auch Menschen an unserer Seite, die uns mal den Arm um die Schulter legen und mit uns heulen oder uns bemitleiden. Das braucht jeder. Wir brauchen tröstende Worte, Verständnis. Aber was wir auch brauchen, sind Leute, die uns anfeuern, die nicht mit einstimmen in unser Klagelied, sondern unserem Klagelied etwas entgegensetzen. Ich habe vorhin erzählt, als für uns diese Entscheidung dran war, dass unser Älteste ins Internat musste. Und ich habe mich intensivst damit beschäftigt und habe gedacht, ich glaube, dann knicke ich meine Missionarskarriere. Dann höre ich auf, wenn das von mir gefordert wird. Und am Anfang war das ja erstmal noch in weiter Sicht. Aber dann war der eben 9 Jahre alt und dann ging es nicht mehr mit Fernschule. Und dann stand die Entscheidung ins Haus. Ich konnte ihr nicht mehr ausweichen. Bis dahin hatte ich sie verdrängt. Und dann habe ich mit einem befreundeten Professor in Los Angeles, da war ich im Studium, gesprochen. Und das war so einer, der eben nicht so mein Klagelied mitgesungen hat, sondern der mich eher angefeuert und herausgefordert hat. Sehr sachlich. Er hat dann zu mir gesagt, weißt du, das Erste, wenn dein Sohn in ein Internat geht, dann ist das etwas anderes als deine Erfahrung im Kinderheim. Du bist da ohne Eltern gewesen und viele andere Dinge. Das ist ein ganz anderes Szenario. Du darfst es gar nicht vergleichen. Das Zweite, er hat gesagt, du, ich kenne viele Missionarskinder, das hat denen überhaupt nicht geschadet. Und das Dritte hat er gesagt, weißt du, auch unsere Kinder müssen lernen, dass sich die Welt nicht nur um sie, sondern um Gott dreht. So, und damit hat er mich stehen lassen. Aber ich wusste in dem Moment, okay, das ist auch eine Antwort Gottes. Hier bin ich jetzt herausgefordert, über den Schatten der eigenen Erfahrung zu springen und es Gott zuzutrauen, dass es trotzdem gut wird. Ich habe dann später festgestellt, dass das ein guter Ratschlag war. Es war vor allen Dingen am Anfang nicht ganz leicht für unseren Sohn und für uns. Aber ich habe dann entdeckt, das hat ihm sehr geholfen in der Entwicklung seiner eigenen Persönlichkeit. Ist viel selbstständiger geworden. Und es hat mir auch geholfen, nicht nur nach meinen Ängsten und Befindlichkeiten zu entscheiden, sondern intensiv nach dem zu fragen, was Gott denn eigentlich von mir will. Und es hat mir Mut gemacht, auch zukünftig Entscheidungen nicht immer nur unter dem Angstfaktor zu betrachten. Mut verleiht Flügel. Ich wünsche dir, dass du deinen Mut und deine Zuversicht in Jesus Christus immer wieder in dir findest. In Christus findest, nicht in dir. Dass du immer wieder das Wort bekommst, was du brauchst. Und dass du ihm zutrauen kannst und dass du es wagst, dich nicht nur von deinen Ängsten bestimmen zu lassen. Und dass es dir gelingt, durch dein Leben und durch dein Reden andere zu ermutigen und aufzubauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.